ARD. SWR 2 Forum. Militärische Konfrontation im Jubiläumsjahr. Wie stark ist die NATO? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. 75 Jahre Militärbündnis, 25 Jahre Osterweiterung. Die NATO ist gewachsen, aber die Sicherheit ist gesunken. Der Krieg in der Ukraine, die russische Aggression und die Expansion Chinas, das alles setzt das Bündnis unter Druck. Dazu kommen unterschiedliche Erwartungen und Prioritäten der 32 Partnerstaaten. Alternativen zur NATO wurden immer wieder diskutiert, aber nie realisiert. Hierzu diskutieren im SWR2-Forum Josef Bramel, Politikwissenschaftler, Direktor der Denkfabrik Trilaterale Kommission und USA-Experte. Professor Dr. Johannes Farwig, Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg, tätig insbesondere auf dem Feld der Sicherheitspolitik. Und Heinrich Braus, Generalleutnant AD, Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Braus, Sie waren in Ihrer aktiven Zeit unter anderem bei der Führung der NATO dafür zuständig, das Verteidigungsbündnis nach dem russischen Überfall auf die Krim 2014 für die kommenden Konfrontationen mit Russland vorzubereiten. So richtig scheint das nicht geklappt zu haben, denn Russland ist heute aggressiver denn je. Hat die NATO Russland unterschätzt?
Sagen wir mal so, wir haben 2014, als Russland mit einem hybriden Einfall auf die Krim, die Annexion der Krim und auch durch die Unterstützung des Krieges im Donbass, Unterstützung für die dortigen, in Anführungszeichen, Rebellen, mit der Rückkehr zur Abschreckung und Verteidigung angefangen. Aber viele, vor allem auch in Deutschland, wollten Putin versuchen, den russischen Präsidenten wieder sozusagen auf den rechten Weg zu führen und die Chance zum Dialog offen zu halten. Wir sind also relativ behutsam vorgegangen in der NATO und haben nicht sofort die gesamte Ostflanke gegen Russland aufgerüstet, sondern sind mit überlegten, begrenzten Schritten und Signalen vorgegangen, vor allem mit der sogenannten Enhanced Forward Presence im Baltikum und in Polen. Also die Stationierung von multinationalen Gefechtsverbänden, die Russland signalisieren sollten, dass selbst ein begrenzter Angriff auf einen der Bündnispartner zu einer Konfrontation mit der NATO als Gesamter führen würde. Aber wir haben eben keine Armeekorps aufgestellt, sondern eben Gefechtsverbände, die dieses Signal senden sollten. Insofern haben wir jetzt im Rückblick vielleicht 8 Jahre verloren. Aber im Nachhinein ist man immer klüger. Wir hätten konsequenter mit dem Aufbau und der konsequenten Stärkung der Abschreckung des Verteidigungsdispositivs der NATO schon viel früher beginnen sollen. Mhm. Jetzt stehen wir sehr unter Druck, um das nachzuholen.
Herr Bramel, wenn wir über die NATO sprechen, dann ist der Elefant im Raum der amerikanische Präsident, vielleicht Donald Trump, vielleicht Joe Biden demnächst. Stand heute sind beide 100% für die NATO, so sagte es auch Trump kürzlich. Davor aber sagte er im Wahlkampf, er wolle Staaten mit zu geringen Militärausgaben den Russen zum Fraß vorwerfen. Wagen Sie eine Prognose, wie sich die USA in Zukunft zur NATO und zur transatlantischen Freundschaft stellen werden?
Ja, ich denke, man muss kein Hellseher sein, wenn man anmerkt, dass wenn Trump wiedergewählt werden sollte, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die NATO nicht mehr viel wert wäre. Aber ich glaube, wir müssen uns da selber an die eigene Nase fassen. Ich habe vor mittlerweile 30 Jahren gedient und damals hieß es, wir halten die Stellung, bis richtiges Militär kommt. Und damals waren wir vergleichsweise gut aufgestellt, aber brauchen dennoch die Amerikaner. Also es geht um Amerika und wenn wir über NATO sprechen, müssen wir ganz deutlich machen, dass Abschreckung vielleicht auch wegen Amerika nicht mehr funktioniert hat. Ich denke an die Zeit zurück, als Obama gegenüber Syrien, gegenüber Assad eine rote Linie zog, wenn du Giftgas einsetzt, aber dann ist nichts passiert, also wurde eine rosarote Linie draus. Dann die nicht ganz so gute Idee von Trump, die von Biden umgesetzt wurde, aus Afghanistan abzuziehen. Abzug ist Euphemismus. Das war ein Rausstolpern, das den Abzug der Amerikaner aus Vietnam wieder in Erinnerung brachte. Also Putin hat vielleicht dann doch die Idee bekommen können, dass nicht mehr allzu viel los ist mit der Schutzmacht Amerika, zumal, wie Herr Braus das schon sagte, 2014 die NATO Amerika auch nicht wirklich ernsthaft auf den ersten Angriffskrieg der Russen auf Ukraine, als man sich die Krim vereinleibte, reagiert hat. Also Abschreckung hat versagt. Die These würde ich aufrechterhalten. Und wenn wir von der NATO sprechen, müssen wir von Amerika sprechen. Alles andere ist nur, ja, Beiwerk. NATO steht und fällt mit den USA.
Also wir starten in die Sendung mit zwei schon mal eher pessimistischen Diagnosen, Herr Favik. Zuletzt sind Finnland und Schweden der NATO beigetreten. Grund ist Russlands Angriff auf die Ukraine. Beide hielten viel auf ihre Neutralität. Nun sind sie Teil des Militärbündnisses. Die Entscheidung war aus der Not geboren und man kann fragen, trieb es sie von Russland weg oder zog es sie zur NATO hin?
Also, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine nahezu alle Parameter der europäischen Sicherheit verändert hat, das ist nun mal so. Und insofern hätte es ohne diesen Angriff auch nicht den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland gegeben. Aber ich will doch gleich zu Beginn einen etwas anderen Akzent setzen als General Braus und auch als Josef Bramel. Ich finde nicht, dass die NATO so schwach ist, wie in der öffentlichen Diskussion getan wird. Man kann natürlich immer darüber reden, wann in der Sicherheitspolitik genug ist, aber die NATO ist stark. Die Aufgabe, ihr Bündnisgebiet zu schützen, das kann sie wieder, würde ich sagen. Spätestens mit dem Gipfel in Madrid und in Vilnius im vergangenen Jahr hat die NATO doch erheblich wieder in Verteidigungsplanung in ein Szenario investiert, dass Russland NATO-Territorium angreift. Und ich finde, wir sollten nicht immer so tun, als ob das nicht möglich wäre. Die NATO ist stark, sehr viel stärker als Russland, kann sich verteidigen, hat ihre Pläne in den vergangenen Jahren radikal umgestellt und die Ukraine war nicht NATO-Mitglied, das muss man doch auch nochmal sagen. Insofern sehe ich nicht, dass Abschreckung versagt hat. Die NATO hat aus anderen Gründen versagt in der Ukraine-Krise, finde ich, aber nicht, weil die Abschreckung versagt hat. Die NATO ist in der Lage, ihr Bündnisgebiet zu schützen, das ist auch vernünftig und da muss man dauerhaft auch investieren, aber wir sollten nicht so tun, als ob das nicht der Fall wäre.
75 Jahre NATO, 25 Jahre Osterweiterung. Ist das ein Grund zum Feiern oder eher zum Verzagen? Weil die Feindseligkeit zwischen Ost und West wieder da ist, weil die alten Risiken geblieben und neue hinzugekommen sind, weil China als dritte Supermacht die Weltbühne beansprucht, weil die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels erst ansatzweise verstanden werden, weil Fanatiker uns terrorisieren, weil sich zwischen Krieg und Frieden ein dritter Zustand etabliert hat, der hybride Krieg. Und man könnte so gerade weitermachen. Was ist das für eine Welt, in die wir da gerade hineingehen?
Eine sehr unangenehme, eine komplexe Welt, eine Welt auch, in der Militär ganz eindeutig an Bedeutung zugenommen hat und gleichzeitig die meisten Probleme nicht militärisch lösbar sind. Das heißt, wir sind schon in einem Dilemma und die Welt ist sehr instabil geworden. Und ich würde sagen, Bündnisse wie die NATO haben die Aufgabe, als Stabilitätsanker in dieser unsicheren Welt zu wirken. Und die NATO hat, als sie ihr neues strategisches Konzept verabschiedet hat, in Madrid 2020 davon gesprochen, sie will Bollwerk einer regelbasierten Ordnung sein. Das wäre eine schöne Aufgabe und wenn es so wäre, wäre ich dabei. Aber ich bin mir nicht sicher und da hat Josef Bramel recht, dass die NATO sozusagen ja dauerhaft funktionsfähig bleibt, wenn die Amerikaner sich von der NATO abwenden. Und das ist absehbar. Die Amerikaner gucken ganz woanders hin, nach China. Und das hat im Übrigen nichts damit zu tun, ob Trump oder Biden Präsident wird, sondern die Europäer müssen sich darauf einstellen, dass sie mehr in der Sicherheitspolitik tun sollten. Und ich bin insbesondere dafür, dass sie nicht nur mehr tun, sondern das Richtige tun. Das heißt, wir müssen auch darüber reden, wie man Russland etwa wieder in eine europäische Sicherheitsarchitektur reinbekommt. Und da muss die NATO viele Hausaufgaben machen.
Welche, Herr Braus?
Naja, ich kenne mich vor allem in den Aufgaben der NATO aus, die sie seit 2014 wieder akzentuiert. Und die sie jetzt verstärkt, seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine und den erklärten strategischen Zielen von Präsident Putin, nämlich das Wiedergewinnen der Kontrolle über halb Europa, jetzt verstärkt implementieren muss. Ich würde sagen, wir müssen realistisch sein. Natürlich ist die NATO verteidigungsfähig und hat auch ein gehöriges Maß an Abschreckungskraft gegenüber Russland und Präsident Putin. Das liegt vor allem daran, dass wir eben ein Bündnis von zwischenzeitlich 32 Nationen sind und dass jeder Angriff auch auf einen kleinen Bündnispartner oder auch nur ein begrenzter Einfall sofort die NATO als Ganze auf den Plan riefe. Und da hat Herr Bramel recht, vor allem die Amerikaner. Die Beschlüsse von Madrid und vor allem von Ukraine wurden gefasst. Jetzt kommt es darauf an, dass sie implementiert werden. Und das ist eine Herausforderung besonderer Art. wie man ja am deutschen Beispiel sieht. Und den Herausforderungen, denen sich die deutsche Regierung und der Verteidigungsminister Pistorius gegenüber sieht, um die Bundeswehr voll einsatzfähig zu machen, was sie werden muss, damit sie ihre Rolle innerhalb der NATO voll erfüllen kann. Und die ist vielfältig.
Herr Bramel, wie ist das denn in den USA? Man hat im Augenblick das Gefühl, die Außenpolitik wird zum Opfer der innenpolitischen Auseinandersetzung zwischen Republikanern und Demokraten. Aber leidet darunter auch grundsätzlich das Interesse an beispielsweise dem Engagement in der NATO?
Die Amerikaner werden weiterhin weltweit engagiert bleiben, aber nicht mehr auf dem alten Kontinent Europa. Also wer meint, dass Putin revanchistisch ist, wenn es vielleicht darum geht, jetzt nicht nur den Cordon Sanitaire wiederherzustellen, da argumentieren ja diejenigen, dass die NATO vielleicht zu weit erweitert wurde und dass das Russland nicht geschmeckt hat. Wir wissen es nicht, ob es nur das ist oder vielleicht dann doch ein größerer imperialistischer Traum. Dann müssen wir das stemmen. Da gebe ich jetzt beiden recht, beiden Mitdiskutanten, dass wir als Europäer selber was stemmen müssen, weil es eben nicht nur Trump ist, der wiederkommen kann, sondern es ist Trumps Amerika. Und das hat auch Biden verstanden, dass dieses Amerika jetzt wirtschaftlich und militärisch die Herausforderung in Asien sieht, vor allem weil es China einzudämmen gilt und weil auch in Amerika die Ressourcen begrenzt sind. Man muss jetzt Israel schützen vor der Hamas und vielleicht sogar vor der Hezbollah. Das ist ein weiterer Konfliktherd. Dann muss man ein Mindestmaß an Unterstützung für die Ukraine leisten, weil man ja auch ein Papier unterschrieben hat zugunsten der Ukraine. Das bringt eben Amerika mit rein. Und dass man eben dann auch den Alliierten in Asien signalisiert, dass man da nicht einfach die Ukraine hängen lässt, sonst würden die nicht weiterhin Tribut zollen und würden sich vielleicht sogar mit China arrangieren. Also da ist jetzt die Weltordnung eine grundlegend andere geworden. Wir waren ja dem Ende der Geschichte nahe, der unipolare Moment, von dem viele in Washington noch träumen, ist lange vorbei. Wir haben jetzt eine multipolare Weltordnung, werden die vielleicht bekommen. Da spielen jetzt nicht nur Russland eine Rolle, das wohl schwächste Glied dieser multipolaren Ordnung, sondern vor allem China. Und wir dürfen auch Indien nicht vergessen, das sich auch nicht so einfach einspannen lässt, wie die Amerikaner sich das jetzt wieder erträumen. Also da wird es jetzt einige Verschiebungen geben. Und die NATO, die früher mal in der guten alten Zeit im Zentrum war, ist jetzt, wenn sie überleben soll, weiterleben soll, Aufgabe der Europäer. Die Amerikaner haben sich nach Asien orientiert, schon unter Barack Obama. Und ich würde sagen, die neue NATO ist die Quad, also der quadrilaterale Sicherheitsdialog, der jetzt Australien, USA, Japan und auch Indien einbezieht, um hier China in dieser wichtigeren Region einzudämmen. Da müssen wir unsere Eitelkeit zurücknehmen, schauen, worum es wirklich geht den Amerikanern. Und das ist eben nicht mehr der gute alte Kontinent.
Ja, ich sehe das auch so. Auf der anderen Seite hat Amerika, also die USA, glaube ich, dauerhaft ein Interesse an stabilem Europa und ein Europa, zu dem Amerika Zugang hat und auf den es Einfluss hat. Und wenn Sie sich zum Beispiel mal die Sache in Rammstein angucken, also das amerikanische Hauptquartier, was in Deutschland sitzt, da will Amerika dauerhaft Zugang haben, weil es auch von da weltweit Operationen plant. Also ich sehe nicht, dass die Amerikaner sich vollständig aus der NATO verabschieden. Was sie aber wollen, und das wollen sie seit langen Jahren, ist eine andere Art der Arbeitsteilung. Sie wollen, dass die Europäer mehr machen und sie können gewissermaßen dem amerikanischen Steuerzahler das nicht länger vermitteln, dass die Amerikaner so viel mehr für europäische Sicherheit tun, als die Europäer selber das bereit sind. Das ist eine Debatte, die wird nicht weggehen aus den USA. Und in diesem Sinne, glaube ich, wenden die Amerikaner sich von der NATO und von Europa ab, aber nicht in dem anderen Sinne, das ich versucht habe zu skizzieren. Noch ein Wort zu China. Die Amerikaner verlangen gewissermaßen Gefolgschaft von Europa. Das muss man so deutlich sagen. Sie wollen, dass sie in dem aufstrebenden Mächtekonflikt zwischen China und den USA, dass die Europäer da an der Seite der Amerikaner stehen. Und dazu nutzen sie auch die NATO. Und ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Und ob die Europäer sich vollständig darauf einlassen sollten, weiß ich auch nicht.
Inwiefern nutzen Sie da die NATO? Da viel,
na, sie wollen, dass die NATO gewissermaßen ausgebaut wird zu einem Bündnis der Demokratien am Ende. Josef Bramel hatte das Wort Quad gesagt, also mit Australien und anderen Partnern. Und damit wollen sie Eindämmung chinesischer Macht betreiben. Und ich glaube, das wollen die Europäer nicht so sehr wie die Amerikaner. Und die Deutschen wollen das auch nicht, die Franzosen nicht, andere sind da auch skeptisch. Und das ist eine Konfliktlinie in der NATO, die, glaube ich, jederzeit wieder aufbrechen kann. Und das wird mit Trump noch mal unangenehmer, als das mit Biden im Moment der Fall ist, weil Biden da eher einen Ansatz hat, dass er sozusagen auch auf die Interessen anderer hört. Das ist bei Trump sicherlich nicht der Fall. Der wird das mit Brachialgewalt durchziehen. Und es kann aber nicht in unserem Interesse sein, dass wir gewissermaßen der Juniorpartner sind in einer militärischen Konfrontation mit China. Das kann nicht die Aufgabe der NATO und auch nicht der Europäer sein.
Die NATO hat ja einen Doppelcharakter. Sie ist ein militärisches Bündnis und ein ziviles Bündnis. Man nimmt sie vor allem als Militärbündnis wahr, aber wie wichtig ist ihre zivile Rolle? Gerade jetzt auch darin, die 32 Partner unter ein Dach zu bringen und einen Willen zu formulieren.
Also diese Aufgabe ist schon enorm wichtig. Die NATO ist im Kern ein Militärbündnis, ja, aber sie ist auch eine politische Konsensbildungsmaschine. Und da sind die Stichworte, die Sie genannt haben, also Demokratie, Marktwirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, das ist schon das Milieu, in dem die NATO arbeitet. Und da hat auch niemand was dagegen, aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das in den Vordergrund zu rücken und gewissermaßen, wir hatten mal in den 2000er Jahren eine Debatte über die NATO als Weltpolizei, die ist eigentlich zu Ende und ich finde auch vernünftigerweise zu Ende. Die NATO sollte also diesen Gedanken der Demokratie und auch Demokratieförderung nicht überziehen, sondern sie sollte sich auf die Interessen der Mitgliedstaaten verständigen und das Kerninteresse ist, dass man die territoriale Integrität ihrer Mitgliedstaaten wahrt und das ist eine Aufgabe, die wichtig ist und das sollte die NATO machen, aber viel mehr auch nicht, finde ich.
Dem würde ich beipflichten wollen. Ich glaube, der jetzige und noch Amtsinhaber Biden täte gut daran, jetzt nicht die Demokratien anführen zu wollen gegen die Autokratien, weil er da nämlich übersieht, dass in seinem eigenen Land die Mehrzahl der republikanischen Abgeordneten und Senatoren ihn nicht als legitimen Präsidenten anerkennen, offen, weil sie Angst vor Trump haben, der meint, diese Wahl wäre gestohlen gewesen. Wir erinnern uns an den 6. Januar, als eben die Machtübergabe nicht ohne Blutvergießen verlief. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Also die amerikanische Demokratie ist defekt, nicht erst seit Trump. Wenn sie nicht defekt gewesen wäre, wäre er gar nicht an die Macht gekommen. Also da muss man vielleicht, ja, ich sag's bewusst, die Scheinheiligkeit hintanstellen und das Ganze auf Interessen fokussieren. Auch die Idee der globalen NATO hat nicht gezündet, schon damals nicht. Da haben ja vor allem auch die Europäer nicht mitgewirkt. Und ich glaube, die Idee ist jetzt beiseite gelegt worden. Man lässt jetzt die NATO da, wo sie ist, überlässt sie den Europäern. Die müssen gefälligst mehr tun und hat sich eben auf die Quad und andere Funktionen fokussiert. Und wenn Trump wiederkäme, dann glaube ich, sind diese ja, multilateralen Allianzen ohnehin nicht mehr viel wert. Der denkt in anderen Kategorien, der denkt im 1:1 im Bilateralen, weil er damit meint, mehr hebeln zu können. Er hat ein transaktionales Verständnis. Wenn ich euch das gebe, dann bekomme ich das dafür. Und da müssen wir jetzt auch Sicherheitspolitik mit Wirtschaft verbinden, jetzt nicht nur mit Zivilem, sondern auch mit Wirtschaft. Und wir sind aus meiner Sicht schon seit längerem im Zeitalter der Geoökonomie, in einer Zeit, in der Wirtschaftsmacht als ja, Mittel eingesetzt wird, um eben Wirtschaftskriege zu führen. Also Wirtschaft ist nicht mehr das Ziel, sondern das Mittel zum geostrategischen Zweck. Amerika nutzt seine Wirtschaft, seinen Dollar als Waffe, um China einzudämmen, zurückzudrängen und umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Wer militärische Macht hat, kann von seinen Verbündeten, von seinen Alliierten Vorteile erpressen, wenn ihr weiterhin wollt, dass wir für euren Schutz da sind, sowohl über die NATO als auch über die Geheimdienste, dann habt ihr Felix Tribut zu zollen und eure Wirtschaftsinteressen und Währungsinteressen preiszugeben. Das Gleiche gilt für die Alliierten in Asien-Pazifik.
Militärische Konfrontation im Jubiläumsjahr. Wie stark ist die NATO? Das ist hier unser Thema im SWR2-Forum mit Josef Bramel, Politikwissenschaftler, Professor Dr. Johannes Warwick, auch er Politikwissenschaftler, und Generalleutnant AD Heinrich Braus. Wir haben bei diesem Thema 75 Jahre natürlich auch die Verpflichtung, nochmal zurückschauen zu können in die Vergangenheit. Wir wollen das nicht allzu ausführlich tun, aber auf einen Moment möchte ich nochmal hinweisen, und das war 1997. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kam es zur NATO-Russland-Grundakte und damit einem ganz wesentlichen Schritt zu einer Kooperation zwischen Russland und den NATO-Staaten. Das ging aber auch schnell wieder vorbei. Die Hoffnungen, die sich daraus ergeben hatten, waren verpufft. Herr Braus, erinnern Sie sich noch an diese Zeit? Können Sie erklären, wie es zu der Annäherung, aber vor allem dann auch zum Bruch gekommen ist?
Also es gab einen großen Optimismus. Die NATO hat ja damals ganz bewusst und gezielt die NATO-Russland-Grundakte erarbeitet, mit den Russen zusammen und dann mit den Russen auch gemeinsam verabschiedet, bevor der Entschluss getroffen wurde, die NATO für neue Mitglieder zu öffnen, und bevor neue Mitglieder dann 1999 aus Mittelosteuropa, Polen, Ungarn und die Slowakei der NATO beitraten. Das war ein ganz bewusster Schritt, um auch Russland zu bedeuten, dass sie und die Partnerschaft mit Russland, die wir uns damals erhofften, von strategischer Bedeutung für die Allianz und für die Sicherheitsordnung in Europa war. So war die Auffassung damals. Und es ging ja auch relativ gut los. Jedenfalls haben wir im NATO-Russland-Rat und dann auch auf der Arbeitsgruppenebene, ich will nicht sagen entspannt, aber offen und vertrauensvoll uns ausgetauscht und miteinander gearbeitet. Aber es wurde dann zusehends mit Blick auf, oder je weiter wir uns dem Jahr 2014, auf das Jahr 2014 zubewegten, schwieriger mit Russland. Und der Schock und der Bruch kamen dann mit der Invasion der Krim, der hybriden Invasion. Davor wurden wir auch bei der NATO skeptischer, weil die Russen immer mehr Großübungen auch in Grenznähe, die berühmten Zapad-Übungen, durchführten, die so angelegt waren, als könnte man sozusagen über Nacht in einen Nachbarn einfallen. Dass das jetzt im Rückblick schon Übungen mit Blick auf den Einfall in die Ukraine waren, das haben wir damals nicht geahnt. Parallel dazu gab es ja die Minsk-Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine, Angela Merkel und dem Präsidenten Hollande. Darauf lag auch das Hauptaugenmerk vieler Staaten, in der Hoffnung, dass man die Lage beruhigen könnte, dass es zu einem Agreement zwischen den vier kommen könnte und die Lage dann nach dem Einfall auf die Krim stabilisiert werden könnte, um dann zu gucken, wie man weiter gemeinsam kooperieren kann. Damals blieb das Treffen des NATO-Russland-Rats noch bestehen. Jedenfalls für eine ganze Weile, um jedenfalls die diplomatischen Kanäle und die Gesprächskanäle auch auf NATO-Ebene nicht zu kappen, vorzeitig zu kappen,
wie wir damals. Aber wie haben Sie das persönlich wahrgenommen? Also haben Sie das Gefühl gehabt, Sie sprechen da mit Menschen, die offen und ehrlich mit Ihnen kommunizieren? Oder hatten Sie den Eindruck, die halten etwas zurück, die pokern?
Naja, ich war dann auf der Abteilungsleiterebene und habe mit den entsprechenden russischen Counterparts gesprochen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die etwas zurückhaltend oder hinter dem Berg hielten oder einen anderen Plan verfolgten. Im Gegenteil, ich habe damals sogar mit dem Raketenspezialisten und Beauftragten des russischen Schotz, dem heutigen Generalstabschef Gerasimov, unter vier Augen mit einem Übersetzer gesprochen, wie zu einem militärischen Kollegen auf der gleichen Ebene. Und der Gesprächsgegenstand war hochinteressant, wie man sozusagen damals im Streit um die Raketenabwehr den europäischen Luftraum teilen und unter wechselseitige Kontrolle stellen könnte. Ein Teil NATO, der andere Teil Russland. Aus heutiger Sicht war das eine Vorstufe des putinschen Ziels, über halb Europa wieder militärische Kontrolle zu gewinnen. Aber mit dem Gerasimov war das ein offener Austausch unter Offizieren. Und ich fand das damals so interessant, auch wie kollegial, jedenfalls damals auf der, sagen wir mal, gehobenen Abteilungsleiterebene.
Herr Favrik, Herr Brammel, wenn Sie das so hören, haben Sie dann den Eindruck, die Russen haben damals ja mit gezinkten Karten gespielt, hatten damals schon strategische Absichten, die auf die heutige Entwicklung hindeuteten? Oder war damals das Geschehen noch eher offen?
Das ist schwer zu sagen jetzt im Rückblick, aber Herr Braus hat das Datum 2014 genannt, also die Annexion der Krim durch Russland.
Da war es ja klar.
Da war es klar, genau. Aber wenn wir noch mal einen Moment zurückblicken mit der NATO-Russland-Akte 1997 und die gesamte Osterweiterung. Ich glaube, dass die Osterweiterung zum Teil erfolgreich war und auch ja nicht gegen russisches Interesse gemacht wurde. Die Idee der NATO-Russland-Grundakte war ja, dass die NATO sich erweitert und die Russen gleichzeitig ein Stück Mitsprache in NATO-Angelegenheiten bekommen und sich eng austauschen. Und das war auch durchaus erfolgreich. Aber das Kind in den Brunnen gefallen aus meiner Sicht ist 2008 auf dem Gipfel in Bukarest, wo die NATO eben gesagt hat, auch die Ukraine und Georgien können und werden Mitglied der NATO. Und da war für jeden sichtbar eigentlich die rote Linie Russlands mutwillig überschritten. Und das war im Rückblick ein schwerer Fehler der NATO. Nicht die erste Phase der NATO-Osterweiterung. Ich glaube, dass Polen, Ungarn, Tschechien und andere zur NATO gehören, das war unvermeidlich. Und das konnte man auch den Russen vermitteln. Aber man hat überzogen, indem man auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens setzte. Und das war im Prinzip ein schwerer Fehler der Amerikaner. Angela Merkel und Sarkozy haben das sehr kritisch gesehen und haben diesen Beschluss ja auch mit ihrem Veto belegt, weil sie im Prinzip wussten, dass das Russland unnötig provoziert. Und insofern hat die NATO leider, muss ich sagen, einen Gutteil der Verantwortung dafür, dass das Verhältnis zu Russland heute so ist, wie es ist. Der wichtigere Teil ist natürlich russisches Versäumnis. Und Russland war nicht gezwungen, diesen Krieg gegen die Ukraine zu führen, überhaupt nicht. Aber die NATO hat einen Teil der Verantwortung und hat einfach schlechte Politik gemacht in dieser Phase.
Aber 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, also ein Jahr vorher, hat Wladimir Putin ja schon gegen die Monopole Weltherrschaft der USA gewettert. Also wäre Georgien und Ukraine vielleicht gar nicht der Anlass gewesen. Er war schon im Flusse.
Ja, aber Russland hat ja sehr deutlich gemacht.
Ich war damals dabei und war auch im Raum. Als Putin den Raum betrat, war er damals schon blass vor Wut. Heute habe ich den Eindruck, er wurde sehr spät über den Beschluss informiert, der ja Präsident Bushs Sohn zu verantworten war. In der NATO wurde das von europäischer Seite aus nicht forciert oder betrieben. Das war, soweit ich mich erinnere und soweit ich es auch heute nachlesen kann, vor allem eine Entscheidung des amerikanischen Präsidenten damals, die auch nicht immer konsistent auch uns selbst erschien. In dieser Sitzung des NATO-Russlandsrats auf Staatschefsebene hat Putin damals schon gesagt, und zwar ganz klar, was er immer wieder sagt, die Ukraine hat keine Identität, die Ukraine ist kein eigener Staat. Ich spreche ihr die Staatlichkeit ab. Die Ukraine war, ist und wird immer sein ein Teil Russlands. Das war Putins Aussage. Schockwellen durch den Raum. Und dann hat Angela Merkel gesagt zu Putin, darüber müssen wir noch mal reden. Also ich würde dem Schwerpunkt der Bewertung von Herrn Favik zustimmen. Das war, ich sage es mal diplomatisch, unglücklich und auch nicht gut vorbereitet. Die Osterweiterung, oder ich rede besser immer von die Öffnung der NATO für neue Partner aus Zentraleuropa. Es war unsere Öffnung für den freien Willen dieser Partner, uns der NATO beizutreten. Die war diplomatisch in jeder Hinsicht langfristig und gut vorbereitet und wohl überlegt. Und auch wir konnten sicher sein, die NATO, dass damals, dass Russland diesen Schritt akzeptieren würde, weil wir gleichzeitig, jedenfalls 1997 und in den Jahren darauf, immer betont haben, es geht um zweierlei. Erstens die Öffnung der NATO für neue Mitglieder aus Zentraleuropa, sozusagen der Idee von Bush Vater verfolgend, Europe whole and free. Aber gleichzeitig, ergänzend, aber von besonderer Bedeutung, der Wille, eine besondere Kooperation mit Russland und der Ukraine aufzubauen. Das war sozusagen die Philosophie damals für eine damals neue europäische Sicherheitsarchitektur. So war es gewollt. Da war der Beschluss von 2008, der dann ja abgeschwächt wurde und ins Unbestimmte formuliert wurde, werden NATO-Mitglieder werden. Aber wann, wie und wo und unter welchen Bedingungen wurde bewusst nicht entschlossen. Das war damals nicht genügend gut vorbereitet und abgestimmt. Abgesehen davon, was so deutlich wurde, dass Putin das sowieso nie akzeptiert hätte, den freien Willen der Ukraine oder Georgiens.
Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, ich meine, das ist die äußere Schiene und da könnte man auch amerikanische Geostrategen heranziehen wie George Kennan, der sehr früh schon von zu vielen Siegesrunden gewarnt hat, oder Bill Burns, dem heutigen CIA-Direktor, der eben auch deutlich gemacht hat, dass die Ukraine und Georgien vielleicht die berühmte Umdrehung zu viel gewesen seien. Könnten. Und es war jetzt für Geostrategen, die eben hier Raum im Blick haben und die Geografie, ich habe es vorhin angesprochen mit Cordon Sanitaire, keine Überraschung, dass Russland so reagiert hat. Die Amerikaner haben ja auch nicht lange gefackelt, als seinerseits die Sowjets da vor Kuba aufgekreuzt sind. Also da geht es ums Eingemachte, da geht es nicht um Völkerrecht, da geht es um den Vorhof. Und stell sich mal einer heute vor, die Chinesen würden jetzt mit Mexiko ein Sicherheitsabkommen schließen. Da möchte ich mal unsere Gazetten hören, die dann für das Selbstbestimmungsrecht Mexikos eintreten. Also da geht es jetzt nicht um Völkerrecht, da geht es um knallharte Geopolitik und Großmächte reagieren dann anders als kleinere. Das Recht der Gänse gilt dann eben doch nicht für wildere Tiere. Nur ich glaube, wir haben eben dann unterschätzt, dass der Bär nicht nur kuscheln will, vor allem wenn man ihm auf die Pelle rückt. Und wir wissen heute auch durch sicherheitsdienstliche Informationen, dass die Russen genauso viel Bedenken hatten, dass sie von China übervorteilt werden. Also jetzt nicht nur die NATO an der Vordertür, sondern eben auch im Osten China. Und da haben die Amerikaner schon auch versucht, da Brücken zu bauen, die Russen mit einzubeziehen. Nur die Russen waren halt seinerzeit dann doch zu stolz, haben sich als eigenständigen Pol in dieser neuen Weltordnung gesehen. Das mag jetzt vielleicht künftig anders sein. Aber den Aspekt, den ich noch hinzufügen will, ist eben auch das innenpolitische Kalkül. Wir dürfen nicht vergessen, dass seinerzeit, als eben diese Rochade war zwischen Medvedev und Putin, als der wiederkam, da zigtausende auf den Straßen standen und Putin annehmen musste, das könnte was Ähnliches geben wie beim arabischen Frühling. Also die Russen waren dagegen und eben auch durch den Zugriff auf die Krim waren dann auf einmal wieder 60, 70, 75% der Russen hinter ihm, weil er es eben dann der NATO doch gezeigt hat. Und da dürfen wir vielleicht dann doch nicht vergessen, dass es nicht Putins Krieg war, der erste damals, sondern dass die Russen dann vielleicht auch sich übervorteilt gefühlt haben und dann doch einen Groll hegen über zu viel Triumphalismus des Westens, und da müssen wir tiefer reingehen, und auch wenn jetzt das nicht verzeiht, was Russland da gemacht hat, aber wir müssen jetzt aufpassen, vor allem wenn wir jetzt weiterdenken, wenn es um Reparationszahlungen geht und dieses und jenes, ob wir dann nicht wieder neue Konflikte schüren und neue psychologische Elemente legen, die dann ein nächster Führer ausnutzen kann, und das muss nicht unbedingt Putin sein.
Wir haben hier in dieser Sendung über 75 Jahre NATO noch nicht über Atomwaffen gesprochen. Wir sollten es vielleicht tun, denn sie sind wieder im Gespräch durch Putins Drohung, aber auch durch Überlegungen. Vielleicht braucht Europa eine eigene Atombombe und dergleichen. Wie ist denn im Augenblick der Stand der Dinge, was die wechselseitige atomare Abschreckung angeht?
Mein Eindruck ist im Prinzip unverändert. Die NATO legt gerade ihren Schwerpunkt auf die Anpassung und Stärkung und signifikante Konsolidierung ihres konventionellen Verteidigungs- und Abschreckungsdispositivs oder wie man in NATO-Deutsch sagt, Posture. Über die nukleare Seite hört man jedenfalls hier auch in der Öffentlichkeit nichts. Also trotz der verschärften nuklearen Drohungen aus Moskau, fast möchte ich sagen in alle Himmelsrichtungen, drängt aus der NATO über eine etwaige Überprüfung der nuklearen Komponente bisher aus meiner Kenntnis nichts. Aber insofern ist das Entscheidende der nuklearen Abschreckung der NATO zweierlei. Erstens das amerikanische Potenzial. Wenn es etwas, einen starken Faktor gibt, vor dem Putin zurückschreckt, dann ist es das Risiko in irgendeiner Konfliktsituation, mit den Amerikanern in einen militärischen Konflikt zu kommen, der das Potenzial einer Eskalation in nukleare in sich trüge. Und das Zweite ist, Und das ergänzend und in einem systematischen Zusammenhang zu sehen, ist die Existenz von amerikanischen Nuklearwaffen in Europa zurzeit noch in 5 Nationen, Deutschland, Belgien, Niederlande, Italien und die Türkei, die in einem Krieg, in dem mit Nuklearwaffen gedroht würde oder Russland sie sogar einsetzen würde, mit europäischen Flugzeugen gegen ein Ziel oder mehrere Ziele in Russland gelenkt werden könnte, in der Absicht der russischen Führung dann die Gefahr der Eskalation mit dem Nuklearpotenzial der Amerikaner zu geraten und sie zum Einstellen des Krieges zu bewegen. Also die sogenannte nukleare Teilhabe und die damit verbundene sogenannte erweiterte nukleare Abschreckung, die durch die Amerikaner auf Europa erweitert worden ist und die den Schutz darstellt für alle nicht-nuklearen Verbündeten, ist bisher unverändert und hat ihre eigene Logik. Daneben gibt es die französische nukleare Abschreckung und die britische Komponente, die die amerikanische oder NATO-Abschreckung ergänzen. Und das hat sich bisher nicht geändert und wird, ich glaube, bis auf Weiteres auch so bleiben.
Das bleibt dann aber auch.
Darf ich da eine Nuance hinzufügen?
Herr Bramel,
vielleicht ein weniger optimistisches Szenario. Ich glaube, es muss nicht erst Trump kommen, um die nukleare Teilhabe in Frage zu stellen. Das hat bereits der jetzige Amtsinhaber gemacht. Seinerzeit schon, als er noch Vizepräsident war unter Obama und auch im Wahlkampf. Er hat von Sole Purpose gesprochen, also dass Amerika nuklear nur zurückschlagen würde, wenn Russland seinerseits Nuklearangriffe, also alles Konventionelle, würde dann von Amerika nicht nuklear beantwortet. Das heißt, das wäre das Ende der bereichsübergreifenden Abschreckung und das durch den jetzigen Amtsinhaber. Und da beißt die Maus keinen Faden ab, wenn eben dann deutsche Flugzeuge, und das sind dann jetzt die F-35, die wir jetzt dann in großer Stückzahl gekauft haben, mit viel Aufwand freigegeben werden, das macht der amerikanische Präsident. Deswegen habe ich schon vor dem Überfall Putins auf die Ukraine dafür plädiert, dass wir auf das Angebot Frankreichs eingehen. Der französische Präsident hat an der École de Guerre eine historische Rede gehalten, die in Deutschland keiner zur Kenntnis genommen hat oder erwidert hat. Er hat die Forste Frapp.
Ja, Wort für Wort habe ich zur Kenntnis genommen.
Braus hat es zur Kenntnis genommen.
Aber nicht jemand, der was zu sagen hatte, und das war die Kanzlerin oder ihr Sicherheitsberater Heusgen, der jetzt diese Idee auch für gut findet, seitdem er eben nicht mehr in diesem Amt ist, und auch die damalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat nicht darauf reagiert. Er hat eben angeboten, hier die Forste Frapp eben für Europa zur Diskussion zu stellen, wohlgemerkt innerhalb der NATO. Und das damalige Schweigen unserer Eliten war berät. Ich glaube, da hat man alles andere als strategisch gedacht.
Das hat er nicht angeboten. Lassen Sie ganz kurz Herr Braus dazu.
Ja? Die Rede des französischen Präsidenten muss man Absatz für Absatz, Satz für Satz und Wort für Wort genau lesen und im Lichte der französischen Nukleardoktrin genau und korrekt interpretieren. Da kommt man zu ganz anderen Schlüssen.
Die französische Man hätte darüber reden können und dann rausfinden, wie ernst das gemeint war. Aber diese Absage an diesen Dialog, dieses Schweigen der Deutschen, Bramme, das war, und das meine ich,
ein strategischer Fehler. Ich bin selber in verschiedenen Gruppen mit Nuklearexperten der Franzosen im Gespräch. Als ich in der NATO war, bin ich mehrfach nach Paris gereist und habe mit den Nuklearstrategen lange Zeit intensiv gesprochen. Ich darf sagen, die Nukleardoktrin der Franzosen ist mir wohl bekannt. Ich bin auch nicht dagegen, mit den Franzosen darüber zu sprechen. Aber die klassische erweiterte Abschreckung, also die Bereitschaft des französischen Präsidenten, den Nuklearschutz, den Frankreich für sich selber hat und reklamiert, sagen wir auf Estland auszudehnen oder auch nur auf Deutschland, die gibt es nicht, sag mal dazu, bisher nicht. Je nachdem, wie sich, wenn Trump kommen sollte und er sich aus der erweiterten Abschreckung verabschieden sollte oder sie reduzieren sollte, dann haben wir vielleicht eine andere Lage.
Den Sole Purpose genau, und das hat, meinte ich gebe Ihnen recht.
Den Sole Purpose hat Biden Und das war ein gewisser Schreck, als er das formulierte, das gebe ich zu, nicht wiederholt. Seither gilt das, was in den entscheidenden Passagen der Gipfelkommuniqués zur nuklearen Abschreckung steht. Und da steht von Sole Purpose nichts drin. Im Gegenteil, dort wird das, die klassische nukleare, erweiterte nukleare Abschreckung, die nukleare Teilhabe und die Garantie, die nukleare Garantie in Anführungszeichen der Amerikaner für Europa, jedes Mal neu bestätigt. Und das gilt.
Die NATO wird 75, 25 Jahre Osterweiterung, aber nur eine sehr kleine Feier im April in Brüssel, das soll es sein. Mehr hat man sich vorbehalten dann für den Gipfel Mitte Juli in Washington. In einer Welt voller Krisen und möglicher weiterer Krisenherde und Katastrophen. Was macht die NATO jetzt für ihre Entwicklung in der Zukunft? Wie geht's weiter mit diesem Militärbündnis? Kann sie nukleare Abschreckung, kann sie Landesverteidigung und kann sie auch mobile Auslandseinsätze, was bislang bis zum Krimkrieg ihr Schwerpunkt war? Ist sie überfordert oder ist sie entwicklungsfähig? Wie schätzen Sie es ein, Herr Fahrweg?
Von allem etwas, würde ich sagen. Das Versprechen ist, dass sie Verteidigung in alle Richtungen macht. Das ist sozusagen die Terminologie aus dem gültigen strategischen Konzept. Im Moment redet keiner mehr über Auslandseinsätze. Es kann aber auch relativ schnell wieder die Stunde kommen, wo auch das wieder gebraucht wird. Das heißt, die NATO hat schon die Aufgabe, in einem breiten Spektrum in der Sicherheitspolitik sozusagen handlungsfähig zu sein. Und ich würde aber sagen, das ist sie auch. Die wichtigste Aufgabe, die die NATO hat, ist aber, das Verhältnis zu Russland wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist natürlich in erster Linie notwendig, dass Russland seinen Kurs korrigiert, keine Frage. Aber die NATO muss versuchen, auch wieder an einem Verhältnis zu arbeiten, was auskömmlich ist. Und dazu muss die Ukraine-Frage irgendwie gelöst werden. Und ich glaube, da sind schmutzige, realpolitische Kompromisse nötig. Nicht die Ukraine hängen lassen, darum geht es nicht. Aber über Rüstungskontrolle, über vertrauensbildende Maßnahmen, über friedliche Koexistenz, über all diese Dinge wieder zu reden, besser noch nachzudenken und dann darüber zu reden. Und dann, glaube ich, hat die NATO auch eine Chance, die nächsten Jahre und Jahrzehnte relevant zu bleiben. Aber auch nur dann.
Ganz schwierige Frage an Sie, Herr Bramel, und die USA, der stärkste, der wichtigste Partner im Bündnis. Spielen die weiter mit?
Der 5. November wird entscheidend für die Zukunft, vor allem auch der NATO sein. Sollte Trump wieder ins Weiße Haus kommen, wäre die NATO aus meiner Sicht keinen Pfifferling mehr wert. Wenn Sie es mir nicht glauben, vielleicht an denen, die an Trump damals dran waren, sein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater, der war uns eben auch genau davor. Da geht es jetzt nicht darum, dass er jetzt das eine oder andere mehr aus uns rauspressen will. Der hat einfach eine Abneigung gegen die NATO. Das sollten wir zur Kenntnis nehmen und uns vielleicht für diesen Fall vorbereiten. Wenn wir das nicht tun, werden wir unserer Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes und unserer Menschen nicht gerecht.
Herr Braus, wie schätzen Sie das Gebilde ein? Ist es entwicklungsfähig? Wird es den Krisen der Zukunft standhalten?
Na, als überzeugter Netonian, wie man in der NATO sagt, würde ich sagen, natürlich. Die NATO ist das stärkste und das größte Bündnis der Geschichte. Sie hat ein ungeheures Potenzial. Sie ist die institutionelle Inkarnation des einzigartigen amerikanisch-europäischen Verhältnisses Freundschaft und Sicherheitspartnerschaft. Aber sie muss sich darauf einstellen, dass Russland Putins aus meiner Sicht auf lange Zeit aggressiv bleibt und, wie es im strategischen Konzept heißt, die signifikanteste und unmittelbarste Bedrohung für Europa und die Verbündeten und für Stabilität und Sicherheit im euroatlantischen Raum. Das wird uns, und das haben viele, glaube ich, in Deutschland noch nicht realisiert, mindestens die nächsten 10 Jahre in Atem halten. Und ob es bei 50-50 bleibt, wie es jetzt die Vereinbarung zwischen Amerika und Europäern in der NATO ist, oder sich das weiter zu 60-40 verändern muss, weil die Masse der amerikanischen Streitkräfte an anderen Stellen, ja auch im Nahen Osten, ja auch zum Offenhalten der Seewege, der Meerengen, in unserem eigenen europäischen Interesse brauchen, das wird man sehen. Aber das erste Ziel muss sein, jetzt unseren vollen Beitrag in der NATO zu leisten, als Europäer gemeinsam mit den Amerikanern und auch zu deren Entlastung, weil sie auch unsere sicherheits- und wirtschaftlichen Interessen weltweit mitschützen.
Militärische Konfrontation im Jubiläumsjahr. Wie stark ist die NATO? Unser Thema hier im SWR2-Forum. Es diskutierten Heinrich Braus, Generalleutnant AD, Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Professor Dr. Johannes Farwig, Politikwissenschaftler an der Universität Halle-Wittenberg. Und Josef Bramel, Direktor der Denkfabrik Trilaterale Kommission. Am Mikrofon war Thomas Ihm. Ihnen dreien herzlichen Dank für die Diskussion.